Ich bin am Tag sehr viel im Internet unterwegs. Hier beim Radio natürlich vor allem für die Arbeit, für Recherche, in der Freizeit auf sozialen Netzwerken oder Streaming-Plattformen. Eine Website zieht sich bei mir schon seit Jahren durch alle Lebenslagen und Teile meines Alltags. Die Rede ist von der Webvideoplattform YouTube. Am 15. Februar 2005 hatten drei ehemalige PayPal-Mitarbeiter die Idee einer Videoplattform im Internet. Seit 2006 ist die Firma YouTube eine Tochter von Google. Was konzeptionell eigentlich als Dating-Plattform begann, so wie viele soziale Netzwerke, ist mittlerweile die wichtigste Videoplattform der Welt. Dabei waren die Videoanfänge von YouTube aus heutiger Perspektive doch recht bescheiden.
Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Was gerade zu hören war, ist der Ton zum Video Me at the Zoo, also ich im Zoo. Es gilt als das erste je auf YouTube veröffentlichte Video und zeigt nichts anderes als einen jungen Mann, der im Zoo das Elefantengehege besucht. Seit dem Upload 2005 hat sich viel getan. YouTube wird mittlerweile täglich mit Videos überflutet. Die Agentur Junges Herz berichtet von 80.000 Stunden und 300.000 Uploads, die täglich neu auf YouTube erscheinen. Würde man alle Videos, die durchschnittlich an einem Tag hochgeladen werden, schauen, bräuchte man etwas über 9 Jahre. Die Plattform ist längst etabliert im Alltag unzähliger Menschen und hat komplett neue Berufsfelder quasi im Alleingang aus dem Boden gestampft. Dabei war YouTube für mich, besonders in meinen frühen Teenagerjahren, ein recht überschaubarer Kosmos. Ich nutzte die Plattform vor allem, um Musik zu streamen und runterzuladen. Das Aufkommen von digitalen Musikdownloads stellte den Musikmarkt zwischenzeitlich komplett auf den Kopf. YouTube hatte auch seinen Anteil daran und die Thematik hat auch bis heute nicht an Aktualität verloren.
Ich möchte ein Thema behandeln, was nach wie vor brandaktuell ist, auch wenn ihr es vor 10 Jahren schon einmal gefragt habt. Immer noch kriege ich Kommentare, Nutzerfragen dazu, ob man Musik von YouTube legal herunterladen darf. Und das wollen wir uns im Detail mal genauer anschauen. Es ist also so, dass auf YouTube natürlich zig aktuelle Songs zu finden sind und ihr euch im Zweifel mit irgendwelchen Konvertern, die bei euch auf der Festplatte installiert sind oder die über einen Webbrowser funktionieren, schnell die Tonspur runterladen könnt, also nur die Audiospur. Und das ist eine Vervielfältigung und die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, die ist normalerweise nach § 16 Urheberrechtsgesetz nur dem Urheber vorbehalten. Er darf sich aussuchen, ob er ein Werk nochmal vervielfältigt oder nicht vervielfältigt.
Das sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke. Auch er führt mittlerweile einen YouTube-Kanal. Darauf beschäftigt er sich mit Fragen rund ums Medienrecht. So zum Beispiel auch mit der Frage, inwiefern Musik auf YouTube vervielfältigt und runtergeladen werden darf. Um diese Frage mal in aller Kürze zu beantworten, hier ein Ausschnitt aus seinem Video von Mitte des Jahres 2021.
Soweit die grundsätzliche Rechtslage, wovon es wie so oft in der Juristerei natürlich auch Ausnahmen gibt. Und eine solche Ausnahme nennen wir Juristen Schranke. Und diese Schranke ist in § 53 Urheberrechtsgesetz geregelt. Das ist die Schranke der Privatkopie. Vereinfacht gesagt, könnt ihr euch zu privaten Zwecken Sachen runterladen und kopieren. Warum gibt's das? Naja, man möchte nicht jedes Kinderzimmer überwachen, ob da irgendwelche illegalen Sachen sind. Deswegen hat man gesagt, zu privaten Zwecken ist das legal. Und das ist übrigens auch abgegolten, wenn ihr einen CD-Rolling kauft oder einen USB-Stick, geht immer ein bisschen Geld davon an die Musikindustrie, weil man weiß, darauf entstehen quasi illegale Kopien, die aber eben über die Schranke der Privatkopie erlaubt sind. Aber was bedeutet das genau? Was sind die Voraussetzungen der Privatkopie? Die sind in 53 Urheberrechtsgesetz geregelt. Da steht drin, erstens, nur eine natürliche Person kann so eine Privatkopie machen. Das heißt, eine GmbH kann das nicht, ihr als Privatperson schon. Es ist nur zum privaten Gebrauch. Das heißt, die Musik, die ihr da runterladet zu privaten Zwecken, dürft ihr nicht weiter verticken. In dem Moment, wo ihr ein Geschäft draus macht, geht es nicht. Und jetzt wird's schwierig. Es darf keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage sein.
Auch ich habe sehr lange meine Musik fast ausschließlich über YouTube bezogen. Viele Musikvideos gehören zu den am meisten geklickten Videos auf YouTube. Das aktuell insgesamt meistgeklickte Video mit über 10 Milliarden Aufrufen ist übrigens der Baby Shark Dance. Zusätzlich zur Musikquelle war YouTube für mich immer eine Plattform grenzenloser Kreativität. Und ich habe natürlich, wie wahrscheinlich viele Menschen meiner Generation, auch schon den ein oder anderen Gedanken darin verschwendet, womit ich so auf YouTube durchstarten würde. Ich habe auf jeden Fall unfassbar viel mit der Plattform gelernt. Ob in der Küche oder beim Reparieren von Abflüssen und Haushaltsgerät, YouTube hat mir bis jetzt fast immer Ratschläge und Anleitungen geboten. Trotzdem ist mein Verhältnis zur Plattform recht ambivalent. Auf der einen Seite stehen die gerade genannten Punkte. Niedrige Einstiegshürden, unglaublich viel Kreativität, Themenvielfalt und Positivität. Auf der anderen Seite stehen fehlender Jugendschutz, fehlende Moderation, politisch problematische Inhalte und eine Kultur rund um das Berufsfeld InfluencerInnen, die mich immer wieder sauer aufstoßen lässt. Hinzu kommt ebenfalls die niedrige Einstiegshürde. Diese sorgt, neben ihren durchaus positiven Effekten, auch dafür, dass die Plattform sehr leicht missbraucht werden kann. Diskriminierende und menschenverachtende Inhalte lassen sich im ersten Moment genauso leicht verbreiten wie Videos über Zoobesuche. Dabei muss dies nicht mal immer so offensichtlich passieren. Rechte AkteurInnen setzen zunehmend auch darauf, durch scheinbar unverfängliche Inhalte gefunden zu werden und so Communities aufzubauen. Zu nennen wäre hier auch beispielsweise die identitäre Bewegung.
Die Rechte der alten Schule, ein zentrales Problem war, an die Leute zu kommen, auch an die jungen Leute zu kommen. Und soziale Medien, sowas wie Instagram, Facebook, YouTube, geben rechtsextremen Akteuren die Möglichkeit, in unser Wohnzimmer zu kommen, ganz ohne Probleme. Glattes Beispiel: gehe ich auf YouTube, weil ich ein Rezept kochen will, und rein zufällig hat ein bekannter Rechtsextremer aus Österreich ein Kochvideo mit einer Anleitung, und da stolper ich quasi drüber. So, und dann bin ich schon bei dem Akteur gelandet, ohne dass der mich gezielt gesucht hat und ich ihn auch nicht, aber man findet zueinander. Und diese Zufallsbegegnungen sind das, was ihnen gefehlt hat sehr lange. Die Inhalte, mit denen man in der Regel anfängt, sind ja nicht unbedingt radikale Inhalte, sondern ganz gemäßigte, wie zum Beispiel ein Kochtutorial. Und währenddessen erzählt er natürlich und lässt dann aber auch mal die ein oder andere politische Aussage über den sogenannten großen Austausch zum Beispiel fallen. Und das ist so ein bisschen die Idee, Politisches hinter Nicht-Politischem zu verstecken.
So der Journalist Sören Musial im Interview mit dem Magazin Puls Reportage des Bayerischen Rundfunks. Aufgrund der schieren Masse von Uploads ist Moderation der Inhalte größtenteils nur über Algorithmen möglich. Und die sind auf YouTube, wie auch auf anderen sozialen Netzwerken, fehleranfällig. Menschliche ModeratorInnen gibt es zwar auch, vor allem für von NutzerInnen gemeldete Inhalte, aber auch diese haben weder die zeitlichen noch die mentalen Kapazitäten für die Menge und Arte der Inhalte. Trotzdem ist es mitnichten so, dass problematische Inhalte einfach so ewig auf YouTube weiter existieren. Viele Kanäle, darunter auch mehrere von deutschen AkteurInnen der rechten Szene, werden gelöscht bzw. gesperrt. Das kann aber dauern und passiert auch eher bei denen, die ihre menschenverachtende Ideologie sehr offensichtlich verbreiten. Die Debatte um Moderation der Inhalte auf YouTube hat noch ganz andere Dimensionen, die den Rahmen in diesem Fall sprengen würden. Der YouTube-Algorithmus sorgt ja auch dafür, dass meine Filterblase bestehen bleibt und ich mich gegebenenfalls weiterhin eher mit Kochen und Musik statt mit rechtsextremen Inhalten beschäftige. Andersrum funktioniert das jedoch genauso.